weil wir gerade vom Regen gesprochen haben. Der Herr hat die Erde gemacht und hat es prima gemacht. Er hat es hervorragend gemacht und deshalb regnet es auch manchmal und deshalb scheint auch manchmal die Sonne. Aber das Thema ist heute, dass die ganze Erde Jesus gehört. Das beruft sich auf die Schriftstelle in 1. Korinther 10, 26. Die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Und das ist eine ganz tolle Sache. Jesus gehört die ganze Erde, alle ihre Fülle, also das, was auf der Erde sich regt und hegt und was da alles gibt. Es gehört alles unserem Herrn Jesus Christus. Der Paulus bezieht sich hier auf Psalm 24, 1, da steht es auch drin. Aber leider ist ja nicht bloß so, dass man, wenn man die Welt so anschaut, dass es regnet oder Sonne scheint oder so, es sieht ja immer viel schlimmer aus. Und wenn man die Welt so betrachtet, scheint es manchmal so, als ob die Welt, die Erde nicht dem Herrn Jesus gehört, sondern ob sie dem Satan und seinen Mächten gehört. So sieht es oft gerne aus, aber es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was die Bibel sagt. Und die Bibel sagt, dass die Erde des Herrn ist. Und alles, was auf ihr ist, auf der Erde ist, ist, gehört dem Herrn Jesus. Und dieser Satan wird auch oft als Fürst dieser Welt bezeichnet. Da ist aber jetzt nicht gemeint, der Fürst dieser Erde, sondern der Welt, dieses Zeitalters, dieses Weltsystems, das wir momentan sehen, das nicht so toll aussieht oft. Es ist bloß ein bisschen eine Übersetzungssache. Eigentlich müsste hier stehen, Fürst dieses Zeitalters. Fürst bedeutet der Erste oder der Oberste. Also der oberste Ganove, der oberste Lügner ist einfach der Satan. Und weil der da sein Unwesen treibt, sieht es manchmal eben nicht so aus, als ob die Erde dem Herrn Jesus gehören würde. Aber es ist eine Lüge. Johannes 16,11 sagt uns zum Beispiel, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Fürst dieses Zeitalters, der Satan, ist bereits gerichtet. Das heißt, das Urteil ist bereits gesprochen über ihn. Das Gerichtsurteil ist gesprochen und das Gerichtsurteil ist gerade dabei, ausgeführt zu werden, vollstreckt zu werden. Also Gerichtsurteile werden ja dann, wenn sie gesprochen sind, nach und nach vollstreckt, je nachdem, wie dies angeordnet ist. Johannes 12, 31 sagt uns Jesus, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Das ist eine ganz tolle Schriftstelle. Der Satan wird hinausgeworfen. Also seine Zeit läuft ziemlich ab. Er wird hinausgeworfen von dieser Erde. Dann ist er nicht mehr der Fürst dieses Zeitalters, weil ein neues Zeitalter kommt. Das Reich Gottes bricht nämlich an. Sein Fürstsein auf dieser Erde, das er jetzt da seine tausende Jahre da gemacht hat, ist zumindest seit Jesu Opfer am Kreuz, wo die Sünde gesühnt wurde, wo das Lamm Gottes die Sünde der Welt weggenommen hat, ist sein Fürstsein eine illegale Sache. Ja, es gab mal Prediger, die haben behauptet, dass Satan die Erde gepachtet hatte und dass irgendwann sein Pachtvertrag abläuft. Da kann ich nicht zustimmen. Ich glaube nicht, dass Gott selbst an den Satan die Erde verpachtet hat. Das wäre ein ganz übles Geschäft. Nein, sein Aufenthalt hier ist illegal. Weil Gott hat die Welt nicht für den Satan geschaffen, die ganze Erde, sondern sie ist geschaffen für Jesus und durch Jesus und für die Menschen, die in Jesus sind. Also da ist keinerlei Pachtvertrag geschlossen mit Satans. Das können nur einige behaupten. Ich persönlich glaube es nicht. Ich kann das auch nicht in der Bibel finden. Also Adam, den Gott geschaffen hat, Adam heißt ja der Mensch, für den ist die Welt gemacht worden und nicht für den Satan. Und Gott hat, nachdem er den Menschen, Adam und Eva, die Ersten, geschaffen hatte, diese Erde auch ihm unterstellt. Also er hat diese beiden Menschen nach seinem Bild geschaffen und dann sagt er, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan, herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. 1. Mose 1, 28. Da sehen wir, dass Gott die Erde für den Menschen gemacht hat und dem Menschen sogar die Autorität gegeben hat, über alles, was auf dieser Erde sich regt und hegt, zu herrschen. Und nicht zu beherrschen, sondern zu herrschen, für Recht und Ordnung zu sorgen. Einfach die Autorität über die ganzen Dinge auszuüben. Und durch diese Verführung, wo Satan Adam zur Sünde verführt hat, ist dieser Herrschaftsbereich von Adam auf den Satan übergegangen. Das ist das Problem. Aber spätestens seit diesem Erlösungswerk am Kreuz ist es zurückgenommen, weil Jesus diese Sünde, die Sünde der Welt wird sie genannt, gesühnt hat, die Strafe auf sich genommen hat und damit alles wiederhergestellt hat. Also Jesus hat das, was damals verloren gegangen ist, auch wieder zurückgekauft. Was der erste Adam verbockt hat, hat der letzte Adam, Jesus, wieder zurückerobert, wieder zurückerkauft, indem er sich selbst als Opfer gegeben hat. Satan ist kein Gott, auch wenn im 2. Korinther 4,4 vom Gott dieser Welt gesprochen wird. Ich weiß nicht, was den Paulus da geritten hat, dass er vom Gott gesprochen hat, aber ein Fürst ist schon genug. Also Satan ist kein Gott, er hat auch nichts erschaffen und das kann er auch gar nicht. Er ist selber ein geschaffenes Wesen. Und jetzt in dieser Zeitspanne, in dieser Epoche, in der wir jetzt sind, wird Satan von der Erde hinausgeworfen, haben wir vorher gelesen im Johannesevangelium. Er wird beseitigt. Es könnte natürlich auch bedeuten, dass er damals schon aus einem bestimmten himmlischen, geistlichen Bereich entfernt wurde. Ich weiß es leider nicht. Den genaueren Hinweis habe ich jetzt aus der Bibel nicht gefunden. Auf jeden Fall Fakt ist, dass der Satan bereits gerichtet ist, dass das Urteil bereits gesprochen ist und dass, wie man sich so vorstellen kann, wenn der Richter sein Urteil gesprochen hat, dann klopft er doch mit seinem Hämmerchen da auf den Tisch, zack, bumm, und dann ist es praktisch gesagt abgeschlossen. Und das ist Fakt. Es ist beschlossen, das Gerichtsurteil ist gefällt, Satan wird hinausgeworfen, er wird nicht mehr den Unwesen auf dieser Erde treiben können. Und mit ihm natürlich auch all seine Mächte und Gewalten. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Das gibt uns auch Hoffnung. Das ist auch das, was wir sagen können. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Es ist eine ganz gute Nachricht. Und jetzt lese ich auch noch mal vor aus der Offenbarung, Kapitel 20, Vers 10, 14 und 15, wo der Teufel und noch einige dahin geworfen werden. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo auch sowohl das Tier und auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also es gibt sozusagen einen Feuersee, also ein riesiges Feuer oder Schwefel. Schwefel brennt ja recht schön. Und da wird der Teufel und auch das Tier, das in der Offenbarung oft genannt wird, der falsche Prophet, der Antichrist mit Sicherheit auch, dieser antichristliche Geist. Und selbst der Tod und der Hades wurden in diesen Feuersee geworfen. Und alle die nicht im Buch des Lebens stehen, werden auch hineingeworfen. Es ist hart, aber es ist so. Und was mir ganz gut gefällt, sie werden dort Tag und Nacht gepeinigt werden. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nicht, dass mancher meint, wie auch welche sagen, in der Hölle, da ist dann der Satan wieder der große Macker und tut alle anderen dann piesacken und plagen. Nein, er wird selber geplagt und ich glaube persönlich, dass er noch am meisten gepeinigt werden wird, weil er der Urheber des ganzen Bösen war. Aber das ist dann nicht so wichtig, das geht uns auch gar nichts an, das ist Gottes Sache. Das Schöne ist, wenn der Satan und seine Mächte von dieser Welt beseitigt sind, dass dann nichts Schlechtes und nichts Böses mehr hier ist und dann auch nichts Schlechtes und nichts Böses mehr gibt und auch der Tod wird nicht mehr sein. Also fast unvorstellbar für den Verstand, aber es wird so sein. Eigentümer der Welt ist Gott, weil Gott ist der Schöpfer und ihm gehört es. Ja, manchmal nimmt einer andere etwas in Besitz, aber das Eigentum war schon immer Gottes Eigentum. Die ganze Schöpfung gehört ihm. Ob Menschen oder Engel oder Geister oder die ganze Materie, alles ist sein Eigentum. Ich habe da den Beweis, ich habe ja vorher schon gesagt, Psalm 24,1, wo sich der Paulus mit seiner Aussage darauf bezogen hat, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Also alles gehört dem Herrn. Und 5. Mose 10,14 sagt uns hier, siehe, dem Herrn, deinem Gott, gehören die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Also dem Herrn gehört die Erde und alles, was in ihr ist. Das ist die Aussage der Schrift. Das nehmen wir als bare Münze, das ist die Wahrheit. Und die erste Art Mensch, so wie der Adam war und die Eva und alle nach ihm, wie gesagt, Adam heißt da übersetzt Mensch, wurde von Gott geschaffen. Der erste wurde von Gott geschaffen aus Erde, aus Staub. Und seine Frau wurde aus seiner Rippe, aus dem Fleisch seiner Rippe geschaffen. Das heißt, sie wurden nicht gezeugt und geboren, sondern sie wurden von Gott geschaffen. Der zweite Mensch, die zweite Art von Mensch, Jesus, wurde gezeugt und geboren. Genau wie du und ich, alle wiedergeborenen Christen auch, wir wurden gezeugt durch das Wort des Evangeliums. Also ich meine jetzt hier nicht die Zeugung von deinen Eltern, sondern die Wiedergeburt, diese Zeugung bestand darin, dass ein Mensch das Evangelium hörte und es im Glauben angenommen hat und dadurch auch wiedergeboren wurde im Geist. Das heißt, wieder neu gemacht, wieder mit Gott in Verbindung gebracht, wiedergeboren im Geist. Er wurde praktisch laut Schrift zu einer neuen Schöpfung. Eine neue Art Mensch ist hier eigentlich entstanden. Man merkt es bloß noch nicht so, weil den Christen die Erkenntnis oft fehlt darüber. Und dann, wenn die Erkenntnis nicht da ist, auch dementsprechend die Wirkungen. Also von Adam heißt es ja, er wurde eine lebendige Seele. Und von Jesus heißt es, er wurde ein lebender Geist. Also Jesus ist die neue Art Mensch und wir, die Wiedergeborenen, ebenso. Also so wie Jesus nach seiner Auferstehung war, so hat sich diese neue Art Mensch ganz deutlich offenbart. Dieser neue Mensch ist mit seinem Geist, mit der geistlichen Welt, mit der himmlischen Welt einfach verbunden. Also in der Techniksprache könnte man sagen, er hat eine Standleitung zum Himmel oder ein rotes Telefon, das immer zu jeder Zeit benutzbar ist. Das ist dann unser Gebet. Jetzt habe ich hier 1. Korinther 15, ab Vers 45, der Beweis zu dem, was ich gerade gesagt habe. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendigen Geist. Also die Übersetzung in meiner Elberfelder heißt, wurde zu einem lebendig machenden Geist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so richtig ist. Ich glaube eher, dass es heißen muss, dass er zu einem lebendigen Geist wurde. Jetzt lese ich weiter, Vers 46. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch vom Himmel, also geistlich. Wie der Irdische, so auch die Irdischen. Und wie der Himmlische, so auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Und das ist jetzt eine ganz tolle Aussage, weil das betrifft uns dann wieder. So, jetzt tragen wir noch das Bild des Irdischen. Wir tragen noch das Bild Adams äußerlich. Innerlich, durch die Wiedergeburt, tragen wir bereits das Bild des Himmlischen. Aber es wird ein Tag kommen, wo unsere Leiber verwandelt werden, umgestaltet werden und wir auch äußerlich in das Bild von Jesus verwandelt werden. Dann werden wir so sein, wie Jesus nach seiner Auferstehung war. Ich liebe es einfach, wenn ich was lehre, dass ich da auch die Schriftstelle dazu vorlese, damit ihr sehen könnt, ich habe mir nicht irgendwas ausgedacht, sondern es ist das, was die Bibel sagt. Es ist jetzt 1. Johannes 3, 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also, wir sind Kinder Gottes, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir eines Tages sein werden. Aber wir wissen, also für den Johannes war das klipp und klar, wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Wir werden sein wie er, wie Jesus nach seiner Auferstehung. Da schreibt dann der Paulus weiter, jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling, also der Erste, Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht der Finsternis weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Also die Auferstehungsordnung, der erste ist Jesus, der auferstand. Dann werden die verwandelt, die zu Jesus gehören, wenn er wiederkommt. Und dann werden auch die auferstehen, die schon vorher entschlafen sind. Alles in seiner Ordnung. und alle seine Feinde werden unter seine Füße gelegt. Und der letzte Feind, der Tod, der wird weggetan und der Tod, steht hier klipp und klar, ist ein Feind von Jesus. Ja, weil Jesus das Leben ist und ist genau das Gegenteil vom Tod. Und alles ist unter seine Füße geworfen, alles, auch der Tod. Und das wird dann offenbar, wenn die Auferstehung ist, wenn die Leiber derer, die zu dem Zeitpunkt leben, ob wir das sind oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Die werden dann Unsterblichkeit anziehen, werden verwandelt und Jesus wird wiedergekommen sein in seiner Herrlichkeit. Der Satan ist dann beseitigt, er wird rausgeschmissen in den Feuersee und sein Herrschaftsreich, sein Königreich ist dann über die ganze Erde. Ein Zustand, den wir uns wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht so richtig ausmalen können. Auf jeden Fall ist Jesus jetzt schon alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, hat er selber gesagt in Matthäus 28, 18. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ich muss das, tue das manchmal im Gebet und erinnere Jesus daran, wenn ich ihm etwas bitte, was vielleicht dem Menschen zu großartig erscheint, dann kann man sagen, Jesus, aber du hast alle Macht bekommen und ich bitte, dass du deine Macht jetzt auch ausspielst, dass du auftrittst in der Sache und da wieder für Ordnung sorgst, zum Beispiel. Jetzt kommen wir zurück wieder zu unserem 1. Korinther, Kapitel 15. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Jetzt kommen wir gleich mal Geheimnis offenbart, dann ist ja kein Geheimnis mehr. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Jetzt ein bisschen eine längere Stelle, aber sehr interessant, dieses Geheimnis. Also wir werden verwandelt werden. Wir werden nicht alle entschlafen, also nicht alle sterben, sondern in einem Nu, in einem Augenblick. Und der Augenblick ist nicht einmal eine Sekunde, kannst du ja mal testen, wenn du mal mit deinen Augenlidern blinzelst. Ich denke, das dauert keine Sekunde, so ein Augenblick. Es ist dann, wenn die letzte Posaune posaunt und er sagt hier, das wird posaunen, hundertprozentig. Die Toten werden auferweckt und wir werden verwandelt werden. Das muss ein ganz ein gigantischer Schlag sein auf dieser Erde, wenn das passiert. Ich glaube einfach, dass unser Verstand das noch jetzt nicht erfassen kann und das Ganze in einem Augenblick. Aber wie gesagt, bei Gott ist nichts unmöglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich, somit auch so ein Augenblick. Du kannst dir auch vorstellen, bei der Schöpfung, er sprach, es werde und es wurde, sofort war es einfach da. Also das Ganze, was sich die Menschen da ausdenken mit Evolution und Urknall, ist ein Versuch, mit dem Verstand das irgendwo auf die Reihe zu kriegen. Aber wenn Gott sagt, es sei, dann ist es. Egal, ob der Makrokosmos oder der Mikrokosmos. Es ist alles in perfekter Ordnung geschaffen. Also, wenn das geschieht, dann erfüllt sich das Wort, verschlungen ist der Tod in Sieg. Und das ist eine ganz feine Sache. Dann gibt's den Tod nicht mehr. Den gab's auch vorher nicht. Der Tod kam erst in die Welt, nachdem die Sünde von Adam und Eva geschehen war. Vorher hatten die das ewige Leben und die Sünde hat den Tod in die Welt gebracht. Und durch das Opfer von Jesus wird sich dann das alles erfüllen und der Tod wird nicht mehr sein. Dann schreibt der Paulus hier, das klingt fast ein bisschen spöttisch. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? So ungefähr, Herr Tod, was machst du noch überhaupt? Du bist besiegt, wo ist denn jetzt dein Sieg? Wo ist denn jetzt dein Stachel? Ja, die Sünde ist beseitigt und das Gesetz, das der Sünde Kraft verliehen hat. Ha, 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 Tod, du bist besiegt. So ungefähr hört sich das fast für mich an. Die Sünde ist beseitigt, weil das Gesetz beseitigt ist, weil die Sünde gesöhnt wurde mit dem Opfer am Kreuz. Das ist die gute Botschaft des Evangeliums. Damit hat auch die Sünde keine Macht mehr und eigentlich gar keine Grundlage mehr. Ohne das Gesetz und ohne den Sündenfall hat die Sünde und der Tod keine Grundlage mehr zu existieren. Jesus hat mit seinem einzigen perfekten Opfer alles erledigt. Ja, und dann hat Gott Jesus als rechtmäßigen Nachkommen Abrahams, der Sohn der Verheißung war ja dann Jesus, Isaak war ein Bild dazu, aber der echte Nachkomme Abrahams, der Sohn der Verheißung, ist in Wirklichkeit Jesus gewesen und Jesus war der Erbe Abrahams und deshalb hat Jesus von Abraham die Verheißung geerbt, den Segen geerbt und die Verheißung, die Abraham hatte, dass er der Welterbe sein soll. Und damit ist Jesus jetzt der Welterbe. Jetzt schließt sich der Kreis wieder. Dem Herrn gehört die Erde und ihre Fülle, weil er sich von Abraham wieder geerbt hat. Und Gott hat Abraham diese Verheißung gegeben. Abraham hat es geglaubt. Und dieser Glaube hat diese Verheißung fix gemacht. Eine Verheißung, die man nicht glaubt, wird sich nie erfüllen. Eine Verheißung, der man glaubt, wird hundertprozentig in Erfüllung gehen. Weil der Abraham hat sich auch mal gedacht, wer soll denn jetzt mich beerben? Ich habe ja nicht einmal einen Sohn. Aber Gott hat Wort gehalten und er gab ihm einen Sohn. Noch dazu in dem Alter, wo er war, und seine Frau Sarah. Er gab ihm einen Sohn und es war dieser Isaak. Er hat den irdisch beerbt, aber der verheißene Nachkomme, um den es wirklich ging, war eben Jesus. Er war dieser Nachkomme und er ist auch da in der Geschlechterfolge von Abraham her zu finden. Hebräer 1,2 sagt die Schrift, dass er Jesus zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Durch den hat er auch die Welten gemacht. Also Jesus wurde von Gott her zum Erben aller Dinge eingesetzt. Auch die Welten, auch die Welt, auch die Erde, von mir aus das ganze Weltall, alles ist durch Jesus und für Jesus geschaffen. Und im Galater 3,16 ist auch das Thema, wo praktisch Jesus als der Nachkomme Abrahams beschrieben wird. Lese ich mal den Vers vor, Vers 16. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht von seinen Nachkommen wie von vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und das ist der Christus. Also sehen wir, der Paulus erklärt hier, dass es jetzt nicht um die Juden gegangen ist, die also von Abraham abgestammt haben, sondern es geht um diesen einen Nachkommen. Ihm gehört die Verheißung. Und es ist der Christus, Jesus. Der Erbe der Welt ist Jesus. Ihm gehört der Himmel und die Erde. Ja, das ist für uns ganz wichtig zu wissen, vor allem im Gebet, wenn wir oft meinen, ja, dieses und jenes gehört uns ja nicht, gehört ja dem und dem und dem. Ich bräuchte es zwar, aber es gehört mir nicht. Dann denkst du falsch. Es gehört alles Jesus. Ja, der ganze Reichtum, das ganze Wissen, das ganze Gold und Silber, alles, was auf der Erde sich befindet, gehört Jesus. Und wenn du es brauchst, wird er es dir geben. Mir fällt da gerade die Story ein, wo Jesus dieses Eselsfohlen brauchte. Er hat doch seine Jünger losgeschickt und gesagt, geht da und da hin und da wird ein Eselsfohlen angebunden sein. Ja, es war vielleicht sowas, wie man heute sagen würde, der VW Golf steht dort oder Mercedes E-Klasse oder sowas. Und Jesus sagt, geht hin und sagt zu dem, der Meister braucht es. Der hat es einfach mitgegeben, das Eselsfohlen. Ja, der hat den Golf einfach mitgegeben, weil der Meister es braucht, weil die Schrift musste sich erfüllen. Weil in der Schrift hat es geheißen, dass der Erlöser auf einen Eselsfohlen nach Israel reiten wird. Ja, und darum hat sich die Schrift auch einfach erfüllt. Da hat der nicht gesagt, nein, das ist jetzt mein Esel, den dürft ihr nicht mitnehmen, den brauche ich. Nein, der Meister braucht ihn, Jesus brauchte ihn und damit wurde das auch so gemacht. Also die Erde und ihre Fülle ist des Herrn. Und wenn es gebraucht wird, dann wird es einfach für den Herrn oder für seine Kinder gebraucht. Also denkt man da nicht falsch, denkt man oft, ja, das geht ja gar nicht, das habe ich ja nicht. Wenn du was brauchst, wirst du es auch haben können. Römer 4,13 geht der Paulus auch auf dieses Thema ein und sagt hier, denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Also Abraham wurde durch Glauben gerechtfertigt und er wurde damit der Welt Erbe und seine Nachkommenschaft natürlich. Müssen wir einfach immer wissen, Durch Glaubensgerechtigkeit funktioniert es und nicht durch Gesetz. Dem Abraham hat es Gott durch Verheißung geschenkt, nicht durch Gesetzesgebote zu halten. Galater 3,18 könnt ihr auch einmal nachlesen. Als Abraham lebte, gab es nämlich noch nicht einmal das Gesetz. Das war erst, 413 Jahre später, als Mose das Gesetz am Berg Sinai bekommen hat. Es wurde nur nebenbei hinzugefügt. Die Verheißung stand schon lange fest. Das Gesetz ist bloß ein Nebenprodukt gewesen, aus bestimmten Gründen. Wie gesagt, Verheißungen müssen geglaubt werden, dann werden sie zur Realität. Ohne Glauben wird nichts geschehen. Da Abraham aber massiv geglaubt hatte, dass er doch Nachkommenschaft bekommt und sogar, dass er schon einen Nachkommen hatte und ihn auch wieder als Opfergabe hätte geben sollen, war Abrahams Glaube immer noch nicht erschüttert. Er hat immer noch geglaubt, dass Gott ihn, seinen Sohn auch wieder zum Leben erwecken kann. Er musste ihn ja dann nicht opfern, weil es war doch wieder bloß ein Bild auf das, wie Gott seinen Sohn für uns geopfert hat. Aber wir sehen mal, dieser Mann hatte wirklich einen Glauben. Also es war nicht irgend so einer, der gesagt hat, ja, ich glaube, und dann hat er ganz was anderes getan. Das nennt die Bibel ein geheuchelter Glaube. Wir sollen aber einen ungeheuchelten Glauben haben, einen Glauben, den wir auch in unserem Leben ausleben, zu dem wir stehen. Ja, viele bekennen sich in der Gemeinde zu Jesus und draußen in der Welt bringen sie den Laden nicht auf. Wenn das Thema Jesus fällt, dann verziehen die sich, damit sie ja nicht angesprochen werden auf Jesus. Das ist ein geheuchelter Glaube. Wir sollen aber einen ungeheuchelten Glauben an den Tag legen. Ja, und bei dummen und bösen Dingen sollen wir aufgrund unseres Glaubens nicht mitmachen. Nicht zu allem Ja und Amen sagen, damit wir ja keinen Anstoß geben. Das ist dann oft nur der Vorwand. Wir sollen ja nicht einen Anstoß geben. Aber wir verleugnen hier dann Jesus Christus, der für uns ans Kreuz gegangen ist, uns zu retten. Und das ist eigentlich nicht gut. Also legt einen ungeheuchelten Glauben an den Tag. Ein Glaube, der mit Wort und Tat übereinstimmt. Nicht bloß, wenn die Christen sich treffen und Halleluja schreien, sondern dann, wenn es draußen in der Welt, im Alltag auch mal drauf ankommt. Dann zeigt sich der Glaube. Oder wenn Schwierigkeiten auftauchen, gehst du ins Gebet und dankst den Herrn und bittest ihn und dankst ihm für das, was er dir getan hat und wie er dein Gebet erhört. Oder gehst du zum Herrn und schimpfst ihn, weil es dir so schlecht geht. Das ist ein Unterschied. Okay, auf jeden Fall, wenn wir des Christus sind, sind wir Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Jetzt geht es hier in Galater 3,29 nicht mehr nur um den Christus, sondern jetzt geht es auch um uns. Weil wir des Christus sind, weil wir in Christus Jesus sind, weil wir an ihn glauben, so sind wir mit Jesus, Abrahams Nachkommenschaft und haben diese Verheißung, Erbe der Welt zu sein, mit Jesus geerbt. Also das, was Jesus gehört, gehört auch uns. Diese ganze feine Geschichte. Denke mal an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, was der Vater zum Bruder des verlorenen Sohnes sagte, was mein ist, ist auch dein. Also sehen wir, die Erde und ihre Fülle ist des Herrn und damit auch unseres. Wir sind mit Jesus Erben dieser Welt. Der Beweis Römer 8,17. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Also wir haben geerbt mit Jesus diese Erde, diese Welt. Wir sind Erben Gottes, wir haben Gott beerbt mit Jesus. Also nicht, weil wir jetzt alleine diese Erben, sondern weil Jesus der Erbe war und wir in ihm sind, mit ihm verbunden, ein Leib mit ihm geworden sind. Er ist das Haupt und wir die Glieder. So sind wir auch seine Miterben geworden. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, sagt Galater 4,7. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Also wenn du ein Sohn und eine Tochter Gottes bist, dann bist du auch ein Erbe. Ist klar, oder? Weil die Söhne und Töchter sind die Erben von den Eltern. Das ist gang und gäbe. Wir sind Erben des Segens, den Gott Abraham gegeben hat. Und wir sind Erben der Welt, weil Gott dem Abraham die Verheißung gegeben hat, dass er und seine Nachkommenschaft Erben der Welt sind. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Die Welt gehört nicht dem Satan, sondern sie gehört Jesus und uns zusammen. Wir leben auf dieser Erde als Kinder Gottes. Ja, wir sind nicht Kinder Satans, wir sind nicht Sünder und Verlorene, sondern wir sind Gerechte und Heilige und Gerettete. Es ist bloß noch nicht immer alles gleich so offensichtlich. Das ist noch ein bisschen Einschränkung des Ganzen. Das sagt auch der Jakobus, der sagt hier in Kapitel 5, Vers 7, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Also bis Jesus wiederkommt, bis die Wiederkunft ist, brauchen wir ein bisschen Geduld. Er sagt hier, so wie der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und Geduld ihretwegen hat, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Also zuerst wird es regnen und dann wird es noch mehr regnen und dann bringt sie die Frucht hervor. Und genauso sollen wir geduldig sein wie ein Bauer und wir erwarten die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und dieser Tag der Wiederkunft rückt einfach täglich näher, oder? Jeden Tag kommt dieser Tag einen Tag näher. Und das, was dann geschieht, haben wir ja vorher schon gelesen, diese Umgestaltung, die Auferstehung der Toten, unsere Verwandlung, dass wir sein werden wie er. Und das alles in einem Augenblick. Das ist eine brutale Sache. Ich so kann es nicht anders ausdrücken. Und dann wird auch da gerichtet. Die einen zur Rechten und die anderen zur Linken. Ich kann da auch noch mal Matthäus Evangelium Kapitel 25 vorlesen. Ab Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Also er hat das Bild von einem Hirten wieder genommen, ein Hirte mit Schafen, wie er seine Schafe von den Böcken trennt. Und so sagt er, wird es dann ungefähr sein, wenn der Herr kommt und wenn die Engel ausgehen, die zur Linken die Schafe, die Gesegneten, die Erben, zur Linken dann die Verfluchten, die Ungläubigen, die Rebellischen, die Jesus abgelehnt haben, die werden auf die andere Seite gestellt und mit dem Satan in diesen Feuersee geworfen. Es klingt hart, aber es ist absolute Wahrheit. Seine Schafe, die ihm folgen, werden das Reich erben. Die Böcke, die Rebellischen, die das Evangelium abgelehnt haben, müssen einfach in dieses Feuer, weil ihre Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind. Und ja, die Schöpfung sehnt sich danach, dass dieser Tag kommt. Wir alle sehnen uns immer wieder danach, dass dieser Tag des Herrn kommt, vor allem dann, wenn blöde Situationen uns im Leben erreichen. Wenn man wieder von Kriegen hört, wie jetzt zur Zeit und die Not und das Leid täglich sichtbar ist, dann erwartet die Schöpfung, man sehnt die Schöpfung sich nach diesem Tag der Erlösung und wir mit. Und das hat auch der Paulus geschrieben schon im Kapitel 8, 22, 23 des Römerbriefes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Also die Schöpfung jammert, sie klagt, sie liegt in Geburtswehen, hat Schmerzen. Und wir, die Christen, wir haben zwar schon die Erstlingsgabe, die Anzahlung, den Geist, der wird durch die Wiedergeburt, aber trotzdem, da wir ja noch in diesem Leib leben, der von Adam her so ist, haben wir immer wieder auch Schwierigkeiten und Probleme zu bewältigen. Und wir erwarten die Erlösung unseres Leibes, die Umgestaltung, die Verwandlung unseres Leibes. Dann werden wir sein wie er nach seiner Auferstehung. Das ist das, was die Schöpfung und auch die Kinder Gottes erwarten. Philipper 3,21 schreibt auch nochmal ganz klar, dass der Herr unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Also den jetzigen Leib nennt er hier einen Leib der Niedrigkeit. Ja, weil er noch irdisch gestaltet ist und noch nicht himmlisch. Aber dann wird er umgestaltet zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Also diesen Geistleib nennt man es manchmal auch, werden wir dann bekommen. In einem Augenblick. Das geht so schnell, da haben wir es gar nicht merken. Das geht so schnell und plötzlich zack, bumm, sind wir ganz andere. Dann ist alles tiptop in Ordnung. Dann hast du keinen Makel mehr an deinem Leib. Dann bist du wieder frisch und jung und dynamisch und ganz schön wahrscheinlich. Das sehen wir dann. Auf jeden Fall werden wir ihm gleichgestaltet werden. da erfüllt sich die Verheißung, die gegeben ist. Und da werden wir nicht bloß wir umgestaltet, sondern die ganze Erde, die Oberfläche der Erde wird umgestaltet werden. Da erfüllt sich dann die Verheißung, die auch noch aussteht, dass es einen neuen Himmel und neue Erde geben wird. Das ist 2. Petrus 3,13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also eine Erde, auf der Gerechtigkeit wohnt. Da passt alles. Da gibt's nichts Böses und nichts Schlechtes und keine Sünde und keinen Tod und kein Leid und kein Geschrei und ja, es passt einfach. Ich sage immer fast unvorstellbar. Vielleicht, wenn man so drüber nachdenkt, könnte man sich vielleicht denken, da wird es ja direkt langweilig. Aber ich glaube nicht, dass es langweilig wird, weil diese Schönheit wird uns tagtäglich überwältigen. Ist ja schon oft so, wenn man in die Natur rausgeht und ein bisschen die Augen aufmacht und die Herrlichkeit anschaut, wie die ganze Natur geschaffen ist und wie das alles so läuft und funktioniert, ist ja das schon toll, obwohl es jetzt noch die gefallene Schöpfung ist. Wie viel schöner es sein wird, wenn diese Verwandlung stattgefunden hat, wenn alles in bester Ordnung wieder ist. Ich habe mal ein Buch gelesen, ich glaube, das war das vom Schafter. Der wurde da mal entrückt und so irgendwie in einen himmlischen Bereich. Und da war auch die Wiesen und alles. Und jetzt ein Beispiel, die Blumen an sich, die haben von innen raus geleuchtet. Und da sagt er geschrieben, dass der Farben gegeben hat, die kennen wir auf der Erde gar nicht. So herrlich und so wunderbar, wie das da alles war. Also das alles von innen heraus leuchtet, weil in allem wieder Leben drin ist. Weil der Tod weg ist und leuchtet alles von innen heraus. Kannst du es vielleicht so vorstellen wie so eine Leuchtreklame, die wo von innen heraus leuchtet. So sind die echten Pflanzen und Blumen und alles, was geschaffen ist, von innen her leuchtend, weil alles erfüllt ist mit dem Geist Gottes. Ja, wir können jetzt schon ein bisschen träumen von dem und versuchen uns das vorzustellen. Wir werden aber dem nicht nahe kommen, wie es wirklich sein wird. Auf jeden Fall ist für uns wichtig, dass es kommen wird, dass es näher rückt. Es gibt noch eine tolle Bibelstelle, Jesaja 45, 18. Da sagt uns der Jesaja, oder besser gesagt der Herr, der den Himmel geschaffen hat, warum, dass er sie gemacht hat. Da heißt es hier, er hat sie gegründet, nicht als eine Öde. Nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, sondern zum Bewohnen hat er sie gebildet. Der Herr hat die Erde für die Menschen gemacht, dass sie darauf wohnen. Er hat nicht eine Öde geschaffen, so wie auf dem Mond zum Beispiel oder auf anderen Planeten. Da weiß man ja inzwischen, das ist alles bloß Steinwüste oder Gase und so Zeug. Aber die Erde ist so voller Herrlichkeit. Er hat zum Bewohnen gemacht, dass die Menschen da genau reinpassen. Wenn du das weißt, dass die Temperatur auf der Erde bloß, aber ist ein einfaches Beispiel. Es ist in so einem Bereich, wo es der Mensch einfach aushalten kann und die Pflanzen und die Tiere. Auf anderen Planeten ist es halt anders. Da ist entweder viel heißer oder viel kälter. Könnten wir nicht existieren, außer in speziell geschaffenen Schutzräumen oder Schutzanzügen. Aber das ist auch ungemütlich. Also der Herr hat die Erde geschaffen zum Bewohnen für uns Menschen. Und er hat sie geschaffen nicht zum Zerstören und er hat sie nicht geschaffen um den Satan, dass er hier sein Unwesen treibt, sondern er hat sie für uns Menschen zum Bewohnen geschaffen. Und Satans Aufenthalt, wie gesagt, ist illegal, weil Jesus am Kreuz bereits bezahlt hat. Und sein illegaler Aufenthalt wird ihm entrissen, er wird hinausgeworfen und da kommen die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Die sind uns auch verheißen. Also wenn so dieser neue Himmel, neue Erde geschaffen wird, dann erfüllt sich auch diese Schriftstelle, und der Petrus gepredigt hat in der Apostelgeschichte 3, ab Vers 20, dass er euch den vorausbestimmten Jesus Christus sende, den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund der heiligen Propheten von jeher geredet hat. Also der vorausbestimmte Jesus Christus muss wieder gesendet werden, dann nimmt jetzt der Himmel oder hat der Himmel aufgenommen bis zu der Zeit, oder den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Das ist diese Wiederherstellung, diese Verwandlung, dieser neue Himmel, diese neue Erde. Ja, ich denke, es wird die Erdoberfläche sein. Ich weiß es zwar nicht, es könnte auch der komplette Erdball sein, das ist mir eigentlich egal. Aber das Wichtigste ist, dass das, was oben drauf ist, wo wir Menschen leben, wieder in Gottes Ordnung geführt wird und wiederhergestellt wird. Und so wird es sein. Und wenn du die Offenbarung einmal gelesen hast, da steht da auch noch einiges da drin. Kannst du einmal selber nachlesen, Offenbarung 21 und 22. Einmal heißt es hier, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und das heißt, das, auch das Erste ist vergangen, dieses Alte, dieses Kaputte, dieses Sündige ist dann vergangen. Und dann wird kein Tod mehr sein und kein Trauer und kein Geschrei und kein Schmerz, wird es alles nicht mehr geben. Oder kein Fluch wird mehr sein, heißt es hier, in diesem neuen Jerusalem, das auf der Erde ist. Ja, und wir werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dieses Herrschen, nicht falsch verstehen, dieses Herrschen hat immer so diesen Negativ-Touch drin, beherrschen, andere unterdrücken. Nein, so wird es nicht sein. Herrschen in Form von Regieren, alles in Ordnung halten, alles perfekt zu haben, zu machen. Da ist dieses Herrschen richtigerweise übersetzt. Und selbst im Alten Testament, im Buch Jesaja, gab es schon Prophezeiungen auf diesen Bereich des Erdzeitalters hin. Da sind diese Bücher schon tausende Jahre alt und die sind trotzdem noch aktuell. Das heißt hier in Jesaja 25, 7, 8 und 9. Dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt, und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig. Und der Herr, Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht, und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun. Denn der Herr hat geredet. An jenem Tag wird man sagen, siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rette. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Also es wird die Decke, die über den Nationen ist, diese Hülle wird weggetan, es wird aufgedeckt, die Decke ist die Sünde und der Tod wird verschlungen auf ewig, die Tränen werden von jedem Gesicht abgewischt und die Schmach und das ganze Übel, das sein Volk die ganzen Jahrhunderte, Jahrtausende getragen hat, wird von der ganzen Erde hinweggetan. Und dann schreibt er, der Herr hat geredet, er bekräftigt das nochmal hier. Denn der Herr hat geredet, ganz sicher wird es geschehen. Und dann werden wir jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Also wenn der Augenblick passiert ist, unsere Verwandlung, wenn die Posaune posaunt hat, ich glaube, wir werden sonst nichts mehr tun, wie jauchzen und jubeln und lobpreisen und singen und tanzen und was weiß ich noch, und springen. Die Herrlichkeit wird uns ja direkt vor Augen sein. Dann erfüllt sich eben dieses Wort, verschlungen ist der Tod in Sieg. Das Schlimmste, was passiert ist nach dem Sündenfall, ist, dass der Tod auf diese Erde gekommen ist. Und das Beste, was jetzt wieder noch passiert ist, dass er wieder weggetan wird. Dann haben wir wieder paradiesische Zustände. Da können wir uns dann freuen. Wir können jauchzen und jubeln in dem Heil, das uns der Herr geschenkt hat. Denn der Herr ist Gott und bei ihm ist kein Ding unmöglich. Und diesen Herrn, den wollen wir jetzt loben und preisen, oder?